Ob Menschen Rücksicht aufs Klima nehmen, hängt oft von Kleinigkeiten ab. Der Psychologieprofessor Florian Kaiser von der Universität Magdeburg hat einmal ein banales Beispiel untersucht, das jedoch einen frappanten Befund liefert.
Wenn wir Deutschland, Holland und die Schweiz vergleichen, haben wir festgestellt, an der Ampel den Motor abzustellen, ungefähr 18% machen es in der Schweiz oder 20% und ungefähr 5% in Holland machen es. Weshalb diese Unterschiede? Es ist ganz einfach, es ist geradezu lächerlich einfach. In Holland gibt es keine Gelbphase vor der Grünphase. In der Schweiz gab es, zusätzlich zu der Gelbphase, gab es lange eine richtige Kampagne, dass man das ab dem vierten Auto tun soll. Es gibt auch heute noch Straßenkreuzungen, wo das Schild steht, bitte Motor ausstellen.
Die Schweizer schalten also 4-mal so oft den Motor aus wie die Niederländer. Die Deutschen haben eine Gelbphase, aber kaum Hinweisschilder. Und sie liegen folgerichtig zwischen ihren Nachbarn.
Sinnlos vor sich hin tuckernde Autos sind natürlich keine besonders große Klimasünde, aber eben eine von ganz vielen kleinen, die zusammen nicht wenig dazu beitragen, den Planeten aufzuheizen. Es ist nicht schwierig, den Motor abzustellen. Jeder weiß, dass es eine gute Idee wäre. Warum machen wir es trotzdem nicht? Warum entscheiden wir uns auch sonst viele Male täglich gegen die Umwelt und gegen das Klima? Wo doch 3/4 der Deutschen im Sommer 2010 in einer repräsentativen Umfrage behaupteten, sie würden sogar einen geringeren Zuwachs an materiellem Wohlstand in Kauf nehmen, wenn dadurch die Umwelt für künftige Generationen besser erhalten werden könnte.
Psychologen wundert diese Diskrepanz überhaupt nicht. Robert Cialdini ist emeritierter Psychologieprofessor der Arizona State University und hat sich intensiv mit dem Problem beschäftigt, warum wir uns nicht ökologischer verhalten.
Well, I think this is similar to some other kinds of desires that people have. People want to exercise, people want to drive safely and so on, but they often don't.
Es sei wie bei den anderen Vorsätzen, die Menschen haben, meint Professor Cialdini. Die Leute wollen Sport treiben, sie wollen sicher Auto fahren und so weiter. Aber sie tun es oft nicht.
Selbst wenn es um die eigene Gesundheit geht, fällt es uns offenbar extrem schwer, Unannehmlichkeiten für einen Nutzen in Kauf zu nehmen, der erst viel später eintritt. Beim Klima potenziert sich das Problem. Nicht das eigene Wohl steht auf dem Spiel, sondern das Wohl künftiger Generationen, die großenteils auch noch in fernen Ländern wohnen.
Um etwas zu erreichen, müssten ganz viele Menschen Energie sparen. Und man kann bezweifeln, dass sie es tun werden. Frei nach dem Motto, solange die Chinesen nicht mitmachen, nützt es gar nichts, wenn ich weniger Auto fahre.
Dan Ariely ist Professor für Verhaltensökonomie am Massachusetts Institute of Technology. Er kommentiert in seinem jüngsten Buch,
nichts ist schwieriger, als Menschen dazu zu bewegen, sich Gedanken über Probleme dieser Art zu machen. Wenn wir ein Beispiel finden müssten für ein Problem, das allgemein nur auf Gleichgültigkeit stößt, so würden wir wahrscheinlich dieses nennen.
Spätestens seit Beginn der Industrialisierung haben wir Menschen uns angewöhnt, ohne Rücksicht auf die Umwelt Energie zu nutzen. Es ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind schwer zu brechen, weiß die Umweltpsychologin Ellen Matthies von der Ruhr-Universität Bochum.
Verhaltensweisen, die regelmäßig ausgeführt werden, werden zunehmend weniger mit kognitiver Energie versorgt, ja, also die werden mit weniger Aufmerksamkeit begleitet und das kann auch gelten für immer und immer wieder getroffene Handlungsentscheidungen, weil bei der Verkehrsmittelwahl geht es ja eigentlich um eine Entscheidung, ich stehe morgens auf, ich könnte zu Fuß gehen, ich kann den ÖV nehmen, ich kann das Auto nutzen, aber diese Entscheidung wird ja gar nicht mehr getroffen.
Wir machen es einfach so, wie wir es immer machen. Und daher fahren wir eben weiterhin nicht mit dem öffentlichen Verkehr, sondern wir steigen ins Auto.
Außerdem sind da noch die schlechten Vorbilder. Was die Menschen um uns herum tun, schiebt unsere besseren Einsichten beiseite. Wir orientieren uns an sozialen Normen, sagt Robert Cialdini.
Social norms, very powerful sources of influence on people. And what's interesting is that they don't typically recognize how powerful.
Soziale Normen haben einen überwältigenden Einfluss auf Menschen. Und interessanterweise merken wir meist gar nicht, wie wirkungsvoll diese sozialen Normen unser Verhalten steuern. Vor allem im Westen sehen wir uns selbst als eigenständige Individuen, die ihr Verhalten und ihr Urteil auf eigene innere Standards stützen, auf unsere Vorlieben, unsere Werte und so weiter. Wir merken gar nicht, wie stark wir von dem beeinflusst werden, was um uns in unserer sozialen Umwelt vorgeht, von dem, was Leute um uns herum tun.
Ist Ist es wirklich gar nicht mehr zu verantworten, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, wo es doch schon weniger Sprit verbraucht als seine Vorgänger? Muss man unbedingt aufwendig die eigenen vier Wände dämmen, obwohl sich Geld und Mühe bestenfalls in vielen Jahren auszahlen?
Schwierige Fragen. Gut, dass die anderen uns etwas vorleben.
Wir nutzen den Blick auf andere oft als Abkürzung fürs eigene Nachdenken. Gelegentlich sogar automatisch, ohne auch nur zu merken, was wir tun. Wir nehmen es als Abkürzung, um zu entscheiden, was wir in einer bestimmten Situation tun sollten. Das gilt vor allem, wenn die Situation unklar ist, wenn wir nicht genau wissen, was das Beste ist. Dann ist es einfach, sich umzuschauen und zu sehen, was die anderen um uns herum tun.
Wie also lassen sich Menschen dazu bringen, noch weit mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen, mehr Strom zu sparen und weniger Öl zu verschwenden? Abgesehen von allgemeinen Aufrufen lautet die klassische Antwort, man muss richtiges Verhalten belohnen, etwa durch Subventionen für Solarzellen, und falsches Verhalten muss man bestrafen, in schweren Fällen mit Gefängnis, aber routinemäßig durch höhere Steuern und Abgaben.
Vor allem Wirtschaftswissenschaftler setzen auf solche Maßnahmen. Und sie funktionieren, jedenfalls unter Laborbedingungen. Das haben beispielsweise die Ökonomen Bettina Rockenbach von der Universität Erfurt und ihr Kollege Bernd Irlenbusch von der London School of Economics in einer Studie gezeigt. Im Jahr 2006 erschienen sie im Wissenschaftsmagazin Science. Die Teilnehmer konnten alle zusammen am meisten Geld gewinnen, wenn sie ihren Einsatz in einen Gemeinschaftstopf gaben, wo es die Versuchsleiter vermehrten. Noch gewinnträchtiger für den Einzelnen war es allerdings, die anderen spenden zu lassen und den eigenen Einsatz zu behalten.
Es war die klassische Trittbrettfahrerversuchung, wie sie auch die Ökologie bestimmt. Das Klima wird nur gerettet, wenn viel Energie gespart wird, aber das sollen mal die anderen machen.
Das geht allerdings nicht lange gut, berichtet Bettina Rockenbach.
Die Kooperativen haben dann kein Interesse mehr, sich ausbeuten zu lassen, fahren ihre eigene Kooperation zurück, beziehungsweise in dieser Studie verlassen sie die Welt, in der man nicht bestrafen kann, und gehen dann in die Welt, in der man bestrafen kann.
Denn auch diese Variante wurde ihnen von den Forschern angeboten. Eine Variante, in der jeder Teilnehmer einen unkooperativen anderen bestrafen konnte. Das war allerdings mit Kosten für das eigene Budget verbunden. Trotzdem fand sich hier zu Anfang regelmäßig eine kleine Gruppe, die Trittbrettfahrer bestrafte und so zur Kooperation zwang. Bald bestraften auch die anderen die verbliebenen Trittbrettfahrer, bis es praktisch keine mehr gab.
Strafe muss sein, sonst passiert nichts, folgert Bernd Irlenbusch.
Menschen sind einfach nicht bereit, große Kosten auf sich zu nehmen, um sich umweltschonend zu verhalten. Ich habe heute Morgen irgendwie im Fernsehen wieder eine Studie gehört, dass Menschen nicht bereit sind, einen höheren Strompreis zu zahlen, wenn der aus regenerativen Energien der Strom gewonnen wird. Da gibt es einfach dieses Trittbrettfahrerverhalten. Wenn sie die Möglichkeit haben, billigeren Strom woanders zu bekommen, dann werden sie das tun. Und die Frage ist, wie kann man sie trotzdem dazu bringen? Ja? Und soziale Sanktionen ist vielleicht ein Weg.
Doch staatliche Bestrafungsmaßnahmen haben große Nachteile. Politiker, die sie verhängen, werden womöglich nicht wiedergewählt und schrecken deshalb davor zurück. Aber es droht auch noch eine andere Gefahr, meint der Umweltpsychologe Florian Kaiser.
Nämlich, dass langfristig das politische Ziel Umweltschutz in der Gesellschaft untergraben wird. Die Leute sind ja nicht blöd. Sie merken, mit dem Pfand für die Dose haben sie ihr Leben ein bisschen komplizierter gemacht. Sie wissen genau, weshalb die Politik das eingeführt hat. Wegen dem blöden Umweltschutz. Wieso zahle ich an der Zapfsäule die Hälfte meines Benzinpreises geht in Steuern? Weshalb? Wegen dem blöden Umweltschutz.
Und oft helfen finanzielle Strafen nicht einmal. Über hohe Benzinpreise zu klagen ist in Deutschland zwar Volkssport, aber trotzdem wird nicht weniger gefahren. Strafsteuern helfen nur, wenn sie enorm hoch sind.
Solche Maßnahmen sind politisch aber nicht durchsetzbar. Wenn Verschwendung nur ein bisschen Geld kostet und Sparsamkeit nur ein bisschen Geld bringt, beeindruckt das keinen, ist Robert Cialdini überzeugt.
The truth is, people respond to economic.
Die Wahrheit ist, Leute reagieren auf ökonomische Anreize nur dann, wenn sie groß sind. Ein paar Cent kümmern sie nicht. Sie lassen ihre Computer an, sie lassen die Lichter an, sobald sie feststellen, das kostet doch nichts. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit auf die Kosten lenken und die betragen nur ein paar Cent, dann ist ihnen das egal.
Man kann die Leute also kaum mit Geldstrafen zwingen oder mit kleinen Preisvorteilen bestechen. Man muss sie überreden, sparsamer mit Energie umzugehen. Das ist aber gar nicht so einfach. Joachim Frielingsdorf, der Kommunikationschef der Energieagentur Nordrhein-Westfalen, kann ein Lied davon singen.
Heutzutage werden wir alle durch diverse Reize überflutet und die Kommunikation muss das einfach berücksichtigen. Es reicht heutzutage nicht mehr, wenn Sie Menschen durch einen einfachen Appell, man müsste jetzt was fürs Klima tun oder man müsste jetzt mal Energie sparen, aufrufen, sondern Sie müssen schon ein bisschen mehr tun, Sie müssen schon ein paar Gedanken mehr machen. Sie haben ganz viel Konkurrenz, auch in der Medienlandschaft, und der einfache Flyer, das freundliche Plakat oder der harmlose Aufruf, der reicht heutzutage nicht mehr aus, um beispielsweise das Nutzerverhalten zur Energieverbrauchsreduzierung zu verändern.
Diese Einsicht nutzt die Energieagentur bei ihrer Energieeffizienzkampagne für die Bundeswehr, genannt Mission E.
Wir sind hingegangen und haben uns Verbündete geholt in der Struktur der Bundeswehr. Wir haben sie zu Energieagenten ausgebildet, wir haben sie geschult und sie zu Multiplikatoren gemacht. Und die wiederum sind dann in ihre Liegenschaften, in ihre Kasernen gegangen und haben sozusagen die Kunde vom etwas anderen Umgang mit Energie weitergeleitet.
Bislang rekrutiere Mission E 350.000 Soldaten und zivile Bundeswehrangehörige so indirekt für den Umweltschutz. Sie sollten motiviert werden, sparsamer mit Strom und Wärme umzugehen.
Diese Kampagne ist inzwischen so weit gediehen, dass wir sagen können, dass durch die Kampagne, und das wurde gemessen, 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom und Wärme eingespart worden ist, und zwar nur durch ein verändertes Nutzerverhalten. 1,5 Milliarden Kilowattstunden, damit können Sie 60.000 Haushalte oder fast 165.000 Menschen mit Strom und Wärme ein Jahr lang versorgen.
Auf der anderen Seite gibt es immer noch viele Initiativen fürs Klima, die wahrscheinlich gar nichts bringen. Wenn beispielsweise Hochschulen ihre Mitarbeiter ermuntern möchten, sparsamer mit Energie umzugehen, dann greifen sie meist zum Lieblingsmittel der Verwaltung. Sie schicken eine Dienstanweisung. Das hat die Umweltpsychologin Ellen Mattis bei einer kleinen Umfrage herausgefunden.
Wer selber an der Universität arbeitet, der weiß, dass diese Rundschreiben an die Dekanate gehen. Die Dekanate geben sie nicht unbedingt weiter. Das heißt, diese Schreiben kommen nicht an. Wenn sie ankommen, werden sie vermutlich abgeheftet. Es passiert nichts weiter. Also es sind ineffektive Interventionsmaßnahmen.
Dabei ist der Energieverbrauch der Universitäten keineswegs zu vernachlässigen. 40% des Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäude des Landes Nordrhein-Westfalen entfallen beispielsweise auf sie. Deshalb versuchte die Professorin Ellen Mattis es mit psychologisch ausgefeilteren Methoden.
An mehreren Hochschulen wählte ihr Team jeweils mehrere Gebäude samt Bewohnern aus. Einige dienten als Kontrollgruppe. In den anderen Städten der Gelehrsamkeit ließen die Forscher Informationsmaterial verteilen und reichlich Plakate kleben, etwa eines pro drei Beschäftigte. In einem Teil der Gebäude kamen überdies spezielle Techniken zum Einsatz, um die eingeschliffenen schlechten Gewohnheiten aufzubrechen.
Wenn das Alltagsverhaltensweisen sind, dann ist es wichtig, dass in der Handlungssituation selbst so starke Veränderungen stattfinden, dass die Person, wenn sie in ihren Routinen handelt, in der Situation selbst daran erinnert wird. Ja, dazu diese Prompts, also das waren so kleine Aufkleber, die am Fenster anzubringen waren, um daran zu erinnern, dass man es eben nicht auf Kipp stellt, sondern wenn lüften, dann Stoßlüften.
Und an die Computer wurden Zettelchen geklebt mit der Aufforderung, drück mich zum Abschied, damit die Besitzer sie bei Feierabend abstellten. Auch eine weitere Maßnahme sollte verhindern, dass es in puncto Strom- und Wärmesparen beim guten Vorsatz blieb. Die Mitarbeiter konnten sich verpflichten, beispielsweise die Heizung nicht allzu weit hochzudrehen. Wer mitmachte, konnte einen MP3-Player einer Kultfirma gewinnen.
Die Selbstverpflichtung bestand darin, dass die Mitarbeiter ein Kärtchen ausfüllen konnten und sich verpflichten konnten. Und zwar, wie das Wort Selbstverpflichtung sagt, selbstbestimmt, konnten sie angeben, ob sie jetzt eine oder fünf Verhaltensweisen umsetzen wollten und haben dieses Kärtchen an die Zentrale geschickt und zurückgemeldet. Und wir wissen aus Studien zu anderen Verhaltensweisen, dass diese Form der Intervention im Allgemeinen gute Effekte hat und auch dauerhafte Verhaltensänderungen bewirkt.
Natürlich lässt sich auch an einer Universität nur ein Teil des Energieverbrauches wegsparen. Zeitweise müssen die Computer und die Heizung schließlich laufen. Deshalb hatten Ingenieure vorher errechnet, wie viel Energie die Angestellten überhaupt sparen konnten. Hinterher überprüften sie, welcher Anteil davon tatsächlich eingespart wurde.
Und da konnte man identifizieren, dass im Bereich Strom durch diese einfachen Maßnahmen, Steckerleisten, Büro, Geräte abschalten, Licht ausschalten haben wir auch mit reingenommen, dass da zusammen 18% des Gesamtstromverbrauchs eines Universitätsgebäudes, dass man durch diese Verhaltensweisen 18% maximal einsparen kann. Und von diesen 18% wurde sozusagen knapp die Hälfte dann auch tatsächlich ausgeschöpft durch die Kampagne.
Alan Matthies hat auch versucht, eingeschworene Autofahrer zum Umsteigen in Busse und Bahnen zu bewegen. Auch in diesem Fall nutzte sie Selbstverpflichtungen.
Die Autofahrer konnten beispielsweise versprechen, den öffentlichen Nahverkehr wenigstens auszuprobieren. Tatsächlich machten einige mit, vor allem wenn sie für einige Zeit ein Freifahrtticket erhielten. Die meisten blieben allerdings ihrem Auto treu. Für große Fortschritte sind einfach oft die Voraussetzungen nicht gegeben.
Also ich würde warnen davor, zu versuchen, mit klugen psychologischen Interventionsstrategien Menschen, die ein schlechtes ÖV-System haben, zu versuchen, in den ÖV zu bringen. Das kann nur scheitern und tut der Sache überhaupt nicht gut.
Günstiger ist es, Menschen anzusprechen, die nicht seit Jahr und Tag die gleiche Strecke zur Arbeit fahren. Wer neu in eine Stadt gezogen ist, lässt sich eher überreden, es mal mit dem öffentlichen Verkehr zu probieren, wenn er im Begrüßungspaket der Stadt ein kostenloses Ticket findet. Bei Alteingesessenen braucht es mehr.
Was eine gute Maßnahme ist, ist das ÖV-Angebot zu verbessern, beispielsweise eine neue Linie einzuführen und dann begleitend mit einer psychologischen Maßnahme dafür zu sorgen, dass die auch wahrgenommen wird und dazu zu motivieren, die auch auszuprobieren. Damit können sie Effekte erzielen. Das haben Kollegen in Gießen, da wurde eine Ringlinie eingeführt, die konnten das zeigen.
Aber das sind natürlich alles mehr oder weniger aufwendige Maßnahmen und sie lassen sich nicht immer und überall verwirklichen. Doch es gibt auch sehr einfache psychologische Interventionen, die überraschend viel bewirken. Einige davon hat Robert Cialdini entwickelt. Er gilt weltweit als der Experte für Überredungstaktiken.
Seine Methoden basieren auf der Macht von Normen. Normen werden oft ganz beiläufig vermittelt und das kann selbst bei besten Absichten ziemlich schief gehen. So stellte die Verwaltung des Petrified Forest Nationalparks im US-Staat Arizona ein Schild auf. Darauf warnte sie, dass der Park bedroht sei, weil Besucher das berühmte versteinerte Holz stahlen. Cialdini bewies in einem Experiment vor Ort, dass das Schild die Besucher keineswegs am Stehlen hinderte, sondern den Schwund verdreifachte. Denn es suggerierte, Stehlen ist hier normal. Ähnlich ungeschickt gehen manche Hotels zu Werke.
The hotel I'm staying here in Bremen. The sign in my room that urging me to reuse my towels makes the mistake.
Das Hotel, in dem ich hier in Bremen übernachte, macht den Fehler der Verantwortlichen des amerikanischen Petrified Forests. Das Schild in meinem Raum, das mich auffordert, die Handtücher nochmal zu benutzen, sagt, weil so viel Wasser, Waschmittel und Energie durch unsere Gäste verschwendet werden, die ihre Handtücher nicht noch einmal benutzen, wollen Sie bitte einer sein, der es tut? Das ist gleich zweimal die falsche Botschaft.
Die richtige Botschaft muss genau das Gegenteil besagen.
Die Mehrheit der Gäste, die in diesem Raum übernachtet hat, hat ihr Handtuch noch einmal benutzt.
In Experimenten in Hotels brachte Cialdini mit diesen simplen Schildchen 52% der Gäste dazu, ihre Handtücher nicht täglich zu wechseln.
Florian Kaiser hat Cialdinis Prinzip in Eindhoven angewandt, wo er früher gelehrt hat. Er suchte nach Stadtteilen, in denen das Umweltbewusstsein der Bewohner hinterherhinkte, sogenannte Sinks, also Senken.
Wenn man Sinks findet, dann hat man eigentlich genau die Regionen, diese Nachbarschaften gefunden, wo man mit einem Mehrheitsdruck operieren kann. Man kann ihnen sagen, bei uns in Eindhoven zeigt man diese und diese und diese Verhaltensweisen.
Aber Florian Kaiser sieht auch ein großes Problem mit dem Ansatz von Cialdini.
Sie brauchen ein Verhalten, das bereits von der Mehrheit gezeigt ist. Wenn Sie jetzt aber Umweltschutzverhalten sich ansehen, viele dieser Verhaltensweisen werden ja gerade von der Mehrheit nicht gezeigt. Und das führt eigentlich dazu, dass man sich selber in den Fuß schießt. Wenn ich quasi jemandem sage, die Mehrheit bei uns fährt gerade nicht mit der Tram. Und ich, Idiot, steige jeden Tag immer noch in die Tram. Es führt dazu, dass sich die Situation verschlechtert.
Diesen Effekt musste auch Cialdini feststellen. Bei einem Experiment in San Diego ließ er Haushalten auf der Stromrechnung mitteilen, wie viel Strom sie im Vergleich mit ihren Nachbarn verbrauchten. Bei den Stromverschwendern lief alles nach Wunsch. Sie orientierten sich daraufhin am Durchschnitt und verbrauchten weniger Strom.
But here was the problem. Those people who were using less
Aber es gab ein Problem. Die Leute, die weniger Energie als ihre Nachbarn verbraucht hatten, fingen nun an, mehr zu verbrauchen, weil die Mitte ein Magnet ist. Was immer die Norm war, zog die Leute an.
Whatever the norm was, drew people to it.
Cialdini wusste Abhilfe. Er nutzte nun zusätzlich eine andere Art von Norm. Denn es ist uns nicht nur wichtig, was die anderen tun, sondern auch, was sie richtig finden. Und Energiesparen finden alle richtig, egal ob sie es praktizieren. Um dies zum Ausdruck zu bringen, ließ Cialdini die Stromrechnung erneut ergänzen und hielt so den Verbrauch der schon immer Sparsamen niedrig.
Wenn jemand weniger verbraucht, ist da ein Smiley-Emoticon abgebildet. Verbraucht er sehr viel weniger, bekommt er zwei lächelnde Gesichter. Man teilt ihnen mit, wie viel Energie sie im Vergleich zu ihren Nachbarn verbrauchen. Das führt zu den kostengünstigsten, effektivsten Energieeinsparungen, die diese Stromversorger je erreicht haben, weil es nichts kostet, den Leuten das einmal im Monat mitzuteilen.
Eine ganze Reihe von Studien beweist mittlerweile, dass der geschickte Einsatz von Normen Menschen dazu bringt, Energie zu sparen. Auch die anderen psychologischen Techniken, die Vergeudung vermeiden helfen, sind sinnvoll. Florian Kaiser gehen sie allerdings nicht weit genug. Die so entwickelten Maßnahmen sind ihm zu speziell.
Das Resultat ist, man muss eigentlich jedes einzelne Verhalten angehen. Wenn ich jetzt aber Motivationsmanagement betreibe, und das ist eigentlich die Richtung, in die ich gehen möchte mit meiner Arbeitsgruppe, dann müsste man das Umweltmotiv, Umweltschutzmotiv, die Umwelteinstellung angehen. Das ist wie ein Domino. Es wird alle Verhaltensweisen betreffen.
Aber wie macht man Menschen umweltbewusst? Wieso ist manchen Menschen die Natur wichtig und anderen weniger? Darüber wissen die Forscher kaum etwas.
Der Umweltpsychologe vermutet, dass es auch davon abhängt, ob jemand als Kind positive Erfahrungen in der Natur gemacht hat. Eine Rolle scheint auch zu spielen, wie prosozial und moralisch jemand ganz allgemein eingestellt ist. Das macht die Sache nicht einfacher. Solche grundlegenden Erfahrungen und Eigenheiten lassen sich natürlich nur schwer beeinflussen, bei Erwachsenen vielleicht überhaupt nicht mehr.
Wenn man das erreichen will, dann geht das wahrscheinlich nur über Bildungsmaßnahmen, die so etwas wie Umweltkompetenz erhöhen. Das Wissen um Umweltzusammenhänge, um Handlungsmöglichkeiten, um relative Gewinne, aber eben auch gleichzeitig die Steigerung der Motivationskomponente, die etwas mit einer positiven Naturerfahrung zu tun haben. Und das braucht Zeit. Da haben wir erste Projekte gemacht, da spielen wir im Moment damit rum. Aber ich habe eigentlich keine Hoffnung, dass es da wirklich sehr schnell gehen könnte.